Die Lesung dauert heute ein kleines bisschen länger. Ich lade euch alle ein, trotzdem aufzustehen, aber wem das zu lange wird, darf sich gerne dann zwischendurch auch wieder hinsetzen. Ich lese das gesamte Kapitel Hesekiel 34. Das Wort des Herrn kam zu mir: Du Mensch, rede als Prophet zu den Hirten von Israel. Ja, rede als Prophet und sag zu ihnen, den Hirten: So spricht Gott, der Herr. Ihr Hirten von Israel, ihr weidet euch ja selbst. Weiden Hirte sonst nicht die Schafe? Ihr aber esst das Fett und macht euch Kleider aus der Wolle. Doch ihr weidet die Schafe nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und die Kranken nicht geheilt. Verletzte habt ihr nicht verbunden und verirrte Schafe nicht eingefangen. Schafe, die sich verlaufen haben, habt ihr nicht gesucht. Mit Stärke und Gewalt wolltet ihr sie beherrschen. Sie haben sich zerstreut, weil kein Hirte da war, und wurden zum Fraß für alle Raubtiere. Ja, so haben sie sich zerstreut. Meine Schafe verirrten sich in den Bergen und zwischen den hohen Hügeln. Über das ganze Land sind meine Schafe verstreut. Doch niemand fragt nach ihnen und niemand sucht sie. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn bei meinem Leben. Ausspruch von Gott, dem Herrn. Meine Schafe sind zur Beute geworden und meine Herde zum Fraß für die Raubtiere. Es war ja kein Hirte da. Meine Hirten kümmerten sich nicht um meine Schafe, sondern weideten sich lieber selbst. Nein, meine Schafe weideten sie nicht. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr. Ich gehe gegen die Hirten vor und fordere meine Schafe von ihnen zurück. Ich sorge dafür, dass sie nie wieder Schafe weiden. Auch sich selbst werden die Hirten nicht mehr weiden. Ich befreie meine Schafe aus ihrem Rachen. Sie werden ihnen nicht mehr als Nahrung dienen. Ja, so spricht Gott, der Herr. Seht her, ich werde meine Schafe suchen und mich selbst um sie kümmern. Ich mache es genauso wie ein guter Hirte, wenn seine Schafe sich eines Tages zerstreuen. Ja, so werde ich mich um meine Schafe kümmern. Ich rette sie von allen Orten, an denen sie zerstreut waren. An dem Tag, der voller finsterer Wolken sein wird. Ich führe sie weg von den Völkern und sammle sie aus den Ländern. Ich bringe sie zurück in ihr eigenes Land. Ich werde sie auf den Bergen und Tälern Israels weiden, an allen Weideplätzen des Landes. Ihr Weideland wird auf den hohen Bergen Israels liegen. Ja, ich lasse sie dort auf gutem Weideland lagern. Auf den Bergen Israels finden sie eine grüne Weide. Ich weide meine Schafe und ich lasse sie lagern. So lautet der Ausspruch von Gott, dem Herrn. Verirrte suche ich und Verstreute sammle ich wieder ein. Verletzte verbinde ich und Kranke mache ich stark. Fette und Starke aber vernichte ich. Ich weide sie nach Recht und Gesetz. So spricht Gott, der Herr, zu euch, meine Herde. Ich ziehe euch zur Verantwortung, jedes einzelne Schaf. Ich wende mich gegen die Widder und Ziegenböcke. Ist euch Tieren die Weide zu klein, auf der ihr grast? Den Rest eurer Weide zertrampelt ihr mit den Hufen. Ihr trinkt klares Wasser. Das übrige Wasser macht ihr mit euren Hufen trüb. Meine Herde muss an der Stelle grasen, die ihr mit den Hufen zertrampelt habt. Sie muss das Wasser trinken, das ihr mit euren Hufen trüb gemacht habt. Darum spricht Gott, der Herr, zu euch: Ich urteile über die fetten und die mageren Schafe. Ihr stoßt die Schwachen mit eurer Schulter zur Seite und durchbohrt sie mit euren Hörnern. Weil ihr sie auf diese Weise weit verstreut habt, werde ich meine Herde retten. Sie wird keine Beute mehr sein. Ich ziehe die Schafe zur Verantwortung. Weiter sagte Gott: Ich werde einen Hirten für die Israeliten bestimmen, der sie hüten wird, meinen Knecht David. Ja, er wird sie hüten und ein Hirte für sie sein. Ich, der Herr, werde ihr Gott sein und mein Knecht David wird ihr Herrscher sein. Das habe ich, der Herr, gesagt. Ich schließe mit ihnen einen Bund des Friedens. Ich töte alle wilden Tiere im Land. Meine Schafe werden in den Wäldern schlafen und in der Wüste in Ruhe und Frieden leben. Ich segne sie und das, was um meinen Hügel herum ist. Ich lasse zur richtigen Zeit Regen fallen und der Regen wird Segen bringen. Ich schenke ihnen die Bäume auf dem Felde und deren Früchte. Das Land schenkt ihnen seinen Ertrag. Sie werden in ihrem Land in Ruhe und Frieden leben. Ich werde ihr Joch zerbrechen. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Ich werde sie befreien aus der Gewalt derer, die sie unterdrückt haben. Sie werden keine Beute mehr für fremde Völker sein. Die Tiere des Landes werden sie nicht mehr fressen. Sie werden in Ruhe und Frieden leben. Niemand wird sie mehr erschrecken. Ich lege einen Garten an, um sie berühmt zu machen. Niemand im Land wird mehr dem Hunger zum Opfer fallen. Sie müssen es nicht mehr ertragen, dass andere Völker sie verschmähen. Sie werden erkennen, dass ich, ihr Herr und Gott, bei ihnen bin und dass sie, das Haus Israel, mein Volk sind. So lautet der Ausspruch von Gott, dem Herrn. Ihr seid meine Herde, ihr Menschen, ihr seid die Herde auf meiner Weide und ich bin euer Gott. So lautet der Ausspruch von Gott, dem Herrn. Amen.
Gott, schenke uns jetzt offene Ohren, ein offenes Herz, zu hören, was du durch die Propheten und durch deinen Sohn Jesus Christus zu uns zu sagen hast, so wie damals, auch heute. Amen. Ja, ich habe euch mal so viel zugemutet heute, deswegen steigen wir auch direkt ein. Heute sind die Lesung und die Predigt, der Predigttext, sehr eng miteinander verbunden. Was für ein starker Text. Gott greift ein, Gott rechnet ab, Gott kündigt an, Gott sagt, es ist Zeit, dass sich was dreht, Zeit, dass sich was ändert. Zeit, dass sich was dreht, ihr habt es vielleicht erkannt, Herbert Grönemeyer sang dieses Lied zur Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Zeit, dass sich was dreht. Ich war damals 8 Jahre alt, es war die erste Weltmeisterschaft, die ich so bewusst wahrgenommen habe. Was für ein Sommer. Die Welt zu Gast bei Freunden, gut, die Freunde wurden sich ein bisschen erkauft, aber die Weltmeisterschaft im eigenen Land, eine Nationalmannschaft, die vor einem Boden lag, die auf einmal das ganze Land mitgerissen hat. Ich kann bis heute quasi alle Ergebnisse auswendig aufsagen. Ich weiß, wie ich länger wach bleiben durfte, ausnahmsweise, um zu sehen, wie David Odonka auf der rechten Seite steil geschickt wurde. Oliver Neuville, Nachspielzeit 1-0 gegen Polen. Ich habe in der Halbzeitpause auf der Toilette gebetet, dass Deutschland noch gegen Argentinien ausgleicht. Wirklich wahr. Und die schmerzhaften Sekunden beim Aus gegen Italien, kurz vor Schluss im Halbfinale. Weltmeister der Herzen. Genug dazu, kommen wir zu unserem Meister der Herzen, der im Gegensatz zur Nationalmannschaft damals wirklich gewonnen hat, alles überwunden hat. Wie wuchtig geht Gott hier rein in diesen Text bei Ezekiel? Die Menschen, dargestellt als Schafe, ihr habt vielleicht das eine Schaf hier vorne schon gesehen, wie als Schafe, die sich gegenseitig ausbeuten, wo es Misshandlungen gibt, ungerechte Behandlung, von den starken Schafen, den Mächtigen unterdrückt werden. Ganz ausführlich, ihr habt es ja gehört, wird hier dargestellt, was alles falsch läuft. Verletzte habt ihr nicht verbunden, verirrte Schafe nicht eingefangen. Schafe, die sich verlaufen haben, habt ihr nicht gesucht. Mit Stärke und Gewalt wolltet ihr sie beherrschen. Die Konsequenz daraus, die Herde hat sich verstreut. Die Spaltung der Schafsgesellschaft. Wie sich das Volk Israel damals verstreut hat, aufgetrennt hat, wie sich die Christenheit heute aufspaltet in immer mehr kleinere Gruppen, Glaubensrichtungen. Niemand fragt nach ihnen und niemand sucht sie. So wie es Menschen in unserer Gesellschaft sind, die keine Stimme bekommen in der öffentlichen Wahrnehmung. Sei es hier in Deutschland, in Bremen oder im Weltgeschehen, wo Menschen unter Krieg, Verfolgung, Hunger leiden, aber das nicht so im weltpolitischen Fokus ist, wie beispielsweise gerade im Sudan oder in Myanmar. Und das Problem, ihr seht es schon, die Ursache des Ganzen dann in Vers 8 zusammengefasst, es war ja kein Hirte da. Meine Hirten kümmert sich nicht um meine Schafe, sondern weideten sich lieber selbst. Ich zitiere jetzt einmal, Vers 1, wie euch ihr Hirten, ihr richtet die Schafe zugrunde und treibt sie fort von meiner Weide. Vers 2, ihr habt meine Schafe auseinandergetrieben und weit verstreut, ihr habt euch nicht um sie gekümmert, jetzt werde ich mich um euch kümmern. Vers 3, ich selbst will nun den Rest meiner Schafe sammeln. Falls ihr euch jetzt fragt, warum liest er den Text von Hesekiel nochmal vor? Das ist Jeremia, Kapitel 23. Also das Ernüchternde ist, diese Aussage, diesen Text gab es bereits von einem anderen Propheten, Jahre vorher, und anscheinend hat sich ja nicht wirklich was geändert. Also, ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen kann, dass Hesekiel sagt, ja Gott, wenn du eine Botschaft von dir an die Menschen hast, dann sagst du jetzt, mach dieselbe Botschaft nochmal, alles klar, dieselbe Botschaft und los. Also die Menschen, damals wie heute, man redet sich den Mund fusselig und sie machen immer wieder die gleichen Fehler. Ihr weidet euch ja selbst. So heißt es bei Hesekiel. Es gab jetzt dieses Jahr von dem Lied Zeit, dass sich was dreht, eine Neuauflage. Das ist ja gerade so Trend, die ganzen alten Lieder einfach nochmal neu machen. Und dann kommt man sicher in die Charts. Und da ist eine neue Zeile. Glaub nicht an Gott, glaub an dich. Weiß ich nicht. Also glaub an dich. Wie wäre das denn, wenn ich nur an mich glauben würde? Mir selber, wo haben wir ihn? Mir selber den Hirtenhut aufsetzen würde. Hallo, willkommen zu meiner Predigt in meinem Gottesdienst. Ich mache jetzt erstmal hier ein. Oh. Ziemlich schwindelerregend, wie man sich dreht um sich selbst, um ein christliches Lied zu zitieren. Ich schicke es trotzdem ab. Damit du nicht das Gleichgewicht verlierst, das wurde mir immer gesagt, so um Gleichgewicht zu halten, wenn man auf einem Bein steht, fokussiere dich auf einen festen Punkt. Zum Beispiel ein Kreuz. Nein, ich allein, jeder von uns, kann aus seiner eigenen Kraft auf Dauer kein guter Hirte sein für andere. Dann sind wir so wie die Hirten irgendwann, von denen wir gerade im Text gehört haben. Falsche Hirten, Personen mit Einfluss, ob im ganz Großen, wie die Könige, Priester, auf die hier angespielt wird, wie aber auch im Kleinen, wo jeder von uns andere Menschen beeinflusst. Und die, die besonders viel Einfluss haben, denen viel zugehört wird, deren Meinung geschätzt wird, sollten besonders auf der Hut sein, sich den Hirtenhut nicht aufzusetzen. Glaub an dich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt Momente, weil in meinem Leben, da fällt es mir sehr leicht, an mich zu glauben und daraus meine Kraft zu ziehen. Aber wenn ich gerade nicht an mich glauben kann, wer glaubt dann an mich? Und gerade dann bin ich froh, dass ich weiß, aus wem heraus meine Kraft kommt. Wir werden das später singen. Ich bin stark in der Kraft meines Herrn. Und was mich bei dieser Zeile, je öfter ich die gehört habe, mich gefragt hat, warum wird das so als Widerspruch dargestellt? Also Jesus wird ja gefragt, was sind die zwei wichtigsten Gebote? Antwortet, Doppelgebot der Liebe, liebe deinen Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also wie kann ich etwas lieben, an das ich nicht glaube? Mit der Aussage, glaub nicht an Gott, glaub an dich, wird ein scheinbarer Widerspruch aufgemacht, der aber keiner sein muss. Mir jedenfalls hilft der Glaube an Gott, an mich selbst zu glauben, weil ich weiß, dass jeder Mensch von den Werkseinstellungen her ein Ebenbild Gottes ist. Und deswegen kündigt Gott auch an, so, ich nehme es selber in die Hand. Gott macht es zur Chefsache, sich um uns zu kümmern. Vers 11, ja, so spricht Gott der Herr, seht her, ich werde meine Schafe suchen und mich selbst um sie kümmern. Gott kommt zur Welt, weil die Welt nicht zu ihm kommt. Und dann kommen die ganzen Zusagen. Vers 16, Verirrte suche ich, Verstreute sammle ich wieder ein, Verletzte verbinde ich, Kranke mache ich stark. Vers 23, weiter sagte Gott, ich werde einen Hirten für die Israeliten bestimmen, der sie hüten wird. Mein Knecht David, er wird sie hüten und ein Hirte für sie sein. Ich, der Herr, werde ihr Gott sein und mein Knecht David wird ihr Herrscher sein. Das habe ich, der Herr, gesagt. Gott macht eine Ansage, mein Wort gilt. Im Hebräischen wird dies genauso wie im Predigttext gleich wirklich mit der Zahlwort 1 ausgedrückt, also ein einziger Hirte, einer, der wiedervereint wird. Allerdings geht es nicht um König David, auch wenn das hier so wirkt, der ist nämlich schon tot zu dem Zeitpunkt. Es geht um den Nachfahren Davids, den angekündigten Messias. Dann wieder so viele starke Zusagen. Und dann am Ende, Vers 31, nochmal auf den Punkt gebracht, Gott spricht, ihr seid meine Herde, ihr Menschen, Ihr seid die Herde auf meiner Weide und ich bin euer Gott. So lautet der Ausspruch von Gott dem Herrn. Ich finde auch schön, dass hier Gott nochmal betont, dass wir Menschen sind, fehlerhaft, als Ebenbild geschaffen und doch nicht perfekt. Man kann sich das vielleicht so vorstellen wie ein etwas kopfschüttelndes, verzweifelndes: Ihr Menschen. Und trotzdem steht Gott zu uns. Und nach dieser Anrede lässt Gott gar keinen Zweifel daran, wie er zu uns steht. Ihr Menschen, ihr seid die Herde auf meiner Weide und ich bin euer Gott. Und es ist so beeindruckend zu sehen, wie sich dieses Hirtenmotiv durch die gesamte Bibel zieht. Selbst das letzte Buch, die Offenbarung, nimmt noch Bezug darauf. Offenbarung 7, Vers 17. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird ihr Hirte sein. Es wird sie zu Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. So, jetzt kommen wir zum Predigttext. Gott hat hier angekündigt, ich werde euch einen Hirten geben. Na, wer das wohl ist? Schauen wir mal, Johannes, Kapitel 10, die Verse 11 bis 16. Wer mag, kann nochmal dazu aufstehen.
Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und sie gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er sie im Stich und läuft weg. Und der Wolf reißt die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld und ihm liegt nichts an den Schafen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören, und die zu mir gehören, kennen mich. Genauso kennt mich der Vater, und ich kenne ihn. Ich bin bereit, mein Leben für die Schafe einzusetzen. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben.
Aha! Ich finde es bezeichnend, wie ähnlich sich diese Texte sind. Wer jetzt vielleicht gerade gedanklich kurz abgeschwiffen ist, ein bisschen müde, kann auch passieren, denkt, oh, wir sind ja immer noch bei Hesekiel. Nein, wir sind jetzt bei Jesus. Aber Jesus greift so vieles aus dieser Stelle aus Hesekiel auf. Die Aussage, ich bin der gute Hirte. Der Vergleich mit den Hirten, die eigentlich keine Hirten sind, denen es nur ums Geld, um sich selbst geht. Nicht nur hier, an mehreren anderen Stellen. Im Regenbogenland sprechen sie heute über Psalm 23. Der hat hier noch nicht mal in die Liturgie reingepasst. Könnte man auch noch von sprechen. Ihr entdeckt ihn vielleicht nachher in der Abendmahlsliturgie. Der Herr ist mein Hirte. Und so weiter. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Es geht auch im Urtext nicht nur um einen Märtyrertod, sondern um den Einsatz. Einsatz seines gesamten Lebens. Ein Leben für andere, als Dienst für andere, ein Einsatz mit, wie man so sagt, mit Leib und Seele. Und der Kontrast ist hier der einfache Lohnarbeiter. Damals kein Job zum Reichwerden, du hast als Hirte auf eine Gruppe Schafe aufgepasst, damit du dir und deiner Familie abends was zu essen kaufen konntest. Nicht mehr, nicht weniger. Und wer will es dem einfachen Arbeiter im Niedriglohnsektor verdenken, dass er sein Leben nicht für eine Herde Schafe riskiert, die ihm nicht mal gehören und für die er nur gering bezahlt wird? Könnte man heute sagen, würdest du zu deinem DHL-Boten, der bei dir klingelt, sagen, wären Sie bereit, Ihr Leben zu geben, damit mein Paket ankommt? Also, wird so negativ dargestellt, aber es ist ja auch irgendwo klar. Und diese Wölfe, die hier angreifen, kann man auch als Gefahr für uns Schafe sehen von außen, als auch von innen, aus unseren Gemeinschaften, auch aus der Gemeinde heraus. Der Apostel Paulus greift das später auf, wenn er an die Gemeinde in Ephesus spricht, in Apostelgeschichte 20, 28 bis 30, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Der Heilige Geist hat sie eurer Aufsicht anvertraut. Ihr sollt als Hirten für die Gemeinde Gottes sorgen, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Ich weiß, wenn ich fort bin, werden reißende Wölfe bei euch eindringen und über die Herde herfallen. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die falschen Lehren verkünden. Lasse ich jetzt an der Stelle mal so stehen. Und deswegen haben wir diese tolle Zusage von Jesus, ich kenne die, die zu mir gehören, und die zu mir gehören, kennen mich. Und, ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, ihr könnt ja nochmal nachlesen, Jesus stellt unsere Beziehung zu ihm sogar im Vergleich zu seiner Beziehung zu Gott. Jesus kennt uns, er hat uns zuerst gekannt, zu uns bereits Ja gesagt und in der Taufe, später in der Konfirmation. Unsere Freunde aus der Markus-Jugend haben heute bereits den Konfirmationsgottesdienst, wir sind da ein paar Wochen dran, da können wir das bestätigen und sagen, jetzt kenne ich dich auch, Jesus. Und Vers 16 betont natürlich nochmal, dass es Jesus um uns alle geht. Alle Schafe, auch die, die nicht aus diesem Stall kommen. Damals waren vor allem die nicht-jüdischen Menschen gemeint. Für uns als Epi kann das zum Beispiel bedeuten, den Blick vermehrt auf die zu richten, die Schafe, die nicht den Stallgeruch haben, keine Gemeindekinder sind, nicht wirken wie die typischen Kirchgänger, die frommen Christen und so weiter. Und ich finde, diesen zwei Texten aus Hesekiel und von Johannes, da steckt so viel Aufbruchstimmung drin, so viel Hoffnung, so viel Freude, Zuversicht, davon werden wir auch noch singen. Und beide Texte sprechen für mich die Botschaft, es ist Zeit, dass sich was dreht. Und was soll sich drehen? Nicht wir um uns selbst, das passiert schon viel zu sehr und endet nicht gut, wie ich gerade versucht habe zu demonstrieren, sondern sich immer wieder zu Gott hinzudrehen. Jeden Sonntag neu zu Gott hindrehen. Das haben wir zu Beginn des Gottesdienstes gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt. Wir haben es sogar zweimal gemacht. Im Sündenbekenntnis haben wir gegenüber Gott zugegeben, dass wir uns auch in der letzten Woche wieder weggedreht haben von Gott und wir wieder zurück möchten. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. In der Konfirmstunde vor einigen Wochen kam die Frage auf, wie kann ich den Gott näher kennenlernen, näher kommen? Ich habe jetzt nicht die schlaue Antwort in zwei Sätzen, aber wenn ich mal auf uns Menschen schaue, jemanden kennenzulernen, indem ich mich nicht zu ihm hindrehe, ist deutlich schwieriger. Führt man ein Gespräch mit jemandem, der während des Gesprächs sich auf einmal vor euch dreht? Schwierig. Und es ist ja nur menschlich, dass uns das viel zu oft passiert, dass wir uns abwenden von Gott und unserer eigenen Hirte sein wollen, der sich selbst weidet. Aber das Gute ist, wir können jede Woche Ostern feiern. Jeden Sonntag. Streng genommen sogar immer. Wir können uns immer an Ostern erinnern und immer wieder zu Gott hindrehen. Ostern ist nicht nur einmal im Jahr. Ostern ist kein Fest. Ostern ist ein Zustand. Also für uns konkret hier machen wir uns nichts vor. Die meisten von uns sind öfter sonntags hier. Ich spreche gerade zu einer Gemeinde, die viel aus Stammgästen und ein paar Gästen besteht. Also deswegen an alle, die heute hier sitzen und zum ersten Mal da sind oder nur selten da sind, schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr euch nicht im Bett nochmal umgedreht, sondern hier hingedreht habt. Und auch an die, die online zuschauen. Nicht, weil wir als Epi so toll sind, wir haben ja nicht den Hut auf, sondern weil Jesus auf dich schaut in deiner Bankreihe und sagt, ah, den kenne ich. Und für die anderen hier, die mit Stallgeruch, um mal im Bild zu bleiben, auch zu euch, zu dir sagt Jesus, ich kenne dich. Und du kannst diesen und jeden Sonntag nutzen, um dich wieder neu zu Gott hinzudrehen. Wir haben das vorhin schon gemacht. Im Sündenbekenntnis haben wir im Prinzip nichts anderes gemacht, als zu sagen, ein bisschen feineren Worten, ja, ich bin's mal wieder. War jetzt nicht immer so die Glanzleistung letzte Woche. Es gab Situationen, Momente, da habe ich mich von dir weggedreht, obwohl ich es eigentlich besser wusste. Aber ich möchte mich dir wieder zuwenden und ich weiß, dass du mir vergeben kannst. Und jede Woche Ostern bedeutet auch, sich jedes Mal auf neue Geschenke zu freuen, zu schauen, was Gott in dieser Woche für Ostereier in deinem Alltag versteckt hat. Oder kleine Wunder, kleine Dinge, für die wir dankbar sein können. Am Freitag auf dem Weg zum Meeting, zu unserem Jugendgottesdienst, ist eine Jugendliche mit dem Auto, oder nicht, von einem Auto angefahren worden. Und Gott sei Dank wirklich nur sehr leicht verletzt, dass es ihr schon wieder besser geht. Halleluja. Also jede Woche Ostern, sich an Ostern erinnern und nach den Ostereiern im Alltag suchen. Kleiner Tipp, meistens sind sie in Begegnung mit anderen Menschen versteckt. Johannes der Täufer, als Wegbereiter für Jesus, hatte schon gesagt, kehrt um. Oder anders gesagt, Zeit, dass sich was dreht. Und das Was bist du? Gott hat sich uns durch Jesus wieder zugedreht, den Stein vom Grab weggerollt, weggedreht. Und wenn du dich jetzt fragst, kennt Gott mich wirklich? Bin ich für Gott wichtig? Hat Gott mich lieb bei allem, was ich hier anstelle? Dann stelle ich mir vor, wie Jesus sagt, Bruder oder Schwester, wie auch immer, ich bin für dich gestorben. Natürlich kenne ich dich. Denkst du, ich habe mir dieses ganze Theater inklusive Kreuzigung angetan, wenn du mir nicht wichtig gewesen wärst? Es ist Zeit, dass sich was dreht. Amen.